ARD Crime Time. Der True Crime Podcast. Exklusive Einblicke in spektakuläre Ermittlungen.
Sie liegen zum Teil Jahrzehnte zurück, doch sie stellen Ermittler bis heute vor große Herausforderungen, sogenannte Cold Cases, also ungeklärte Kriminalfälle. Genaue Zahlen gibt es dazu nicht. Je nach Bundesland fallen sie ganz unterschiedlich aus. Beispielsweise gibt es in Nordrhein-Westfalen mehr als 1.000, in Thüringen, einem Medienbericht zufolge, um die 70 und in Niedersachsen mehr als 300 solcher Cold Cases. Einer davon ist der Fall Gitta Schnieder. Der mutmaßliche Mord an der 45-Jährigen liegt inzwischen 35 Jahre zurück. Ein Ermittlerteam der Polizei Lüneburg hat den Fall wieder aufgerollt.
Bei diesem Cold Case handelt es sich um einen ungeklärten Mord. Mord verjährt nicht in Deutschland und deswegen ist es wichtig, dass auch die Ermittlungen dazu nicht aufhören. Und zum anderen gibt es eben auch Opferhinterbliebene, die bis heute darunter leiden unter diesem Verlust. Und das sind zwei ganz gravierende Punkte, weswegen hier die Ermittlungen vorangetrieben werden sollen.
Das ist Thilo Speich. Er ist einer dieser Ermittler im Cold Case Gitta Schnieder. Er wird heute noch öfter zu Wort kommen. Und mein heutiger Gesprächsgast, der sich intensiv mit dem Fall auseinandergesetzt und mit den Ermittlern gesprochen hat, ist mein Kollege David Kopp. Ihn und seinen Namen haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, schon öfter hier im ARD Crime Time Podcast gehört. Entweder als Gesprächsgast oder auch hinter den Kulissen sozusagen, als Redakteur für viele unserer Folgen. Hallo David, schön, dass du heute hier bist.
Salut Anne.
Mein Name ist Anne Eichhorn und ich darf Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dieser neuen Folge von ARD Crime Time begrüßen, dem Podcast mit herausragenden Recherchen zu echten Kriminalfällen, zu finden in der ARD Audiothek. Lieber David, du bist schon lange als Journalist im Bereich True Crime unterwegs. Wie bist du denn jetzt auf den Fall Gitta Schnieder aufmerksam geworden?
Ich glaube, das war damals ein kleiner Zeitungsartikel. Da ging es um eine neue Suchaktion in einem alten Kriminalfall. Allerdings hat der Artikel viele Fragen offen gelassen. Welche neuen Ansätze gibt es jetzt eigentlich? Warum dieser große Aufwand, eine Suche in einem Wald, ziemlich ein großes Waldgebiet? Später gab es dann noch eine Fahndung bei Aktenzeichen XY ungelöst. Und dadurch hat der Fall auch erst bundesweite Aufmerksamkeit bekommen. Ich glaube, vorher war das gar nicht so bekannt, dieser Fall. Und deswegen habe ich mir den dann genauer angeschaut. Manch einer denkt jetzt vielleicht bei Lüneburger Heide, wo der Fall spielt, an den sogenannten Göhrde-Mörder, mit dem sich übrigens auch die gleichen Ermittler beschäftigen. Aber das ist ein anderer Fall, das ist der Fall Gitta Schnieder.
Und du hast jetzt schon ganz viel angeschnitten, Zeitungsartikel, neue Suchen, die da passiert sind. Über all das wollen wir heute im Detail sprechen. Und den Beitrag, den mein Kollege David Kopp zu diesem Fall für die MDR-Sendung Kripo Live umgesetzt hat, den können Sie sich auch ansehen. In unserer Folgenbeschreibung finden Sie den Link in die ARD-Mediathek, der Sie dann zum Beitrag führt. Wir gehen zurück ins Jahr 1989 und wir sind in Niedersachsen. Das haben wir schon erwähnt. David, erzähl unseren Hörerinnen und Hörern doch bitte noch ein bisschen genauer. Wo genau in Niedersachsen befinden wir uns?
Wir befinden uns im Raum Buchholz in der Nordheide. Das ist im Landkreis Harburg, der nördliche Rand der Lüneburger Heide oder von Hamburg aus gesehen 30 Kilometer südlich von Hamburg. Ort des Geschehens ist ein Waldgebiet, der Lohberger Forst. Der liegt südlich der Kernstadt Buchholz in der Nordheide, zwischen den kleinen Ortsteilen Sprötze und Holm-Seppensen. Kleine Orte, sehr ländlich geprägt alles. Und es gibt eine Kreisstraße, die die beiden Orte verbindet. Und diese Kreisstraße verläuft durch einen Wald. Und genau in diesem Wald, da ereignet sich das Geschehen im Frühling 1989.
Wann genau sind wir da im Frühling?
Es ist der 10. April 1989. Da wird eine Leiche gefunden.
Und wer findet die?
Das sind zwei Jogger, die laufen einen Waldweg entlang. Ein Waldweg, der eben von dieser Kreisstraße abgeht. Und da sehen sie jemanden am Waldrand liegen, am Wegesrand. Und sie bemerken schnell, dass da etwas nicht stimmt, denn von der Person gibt es keine Lebenszeichen. Wir sind, wie gesagt, im Jahr 1989. Da waren Handys noch nicht so verbreitet, also mussten sie sich anders irgendwie Hilfe suchen und haben dann Autofahrer an der Kreisstraße auf sich aufmerksam gemacht. Und so wurde dann die Polizei informiert, die dann auch recht schnell vor Ort war und feststellen konnte, dass es sich bei der Toten um Gitta Schnieder handelt.
Und wie können die Beamten das so schnell feststellen?
Ja, circa 100 Meter entfernt von dem Leichenfundort finden die Beamten eine Handtasche mit Dokumenten und Ausweispapieren. Und die sind eben von Gitta Schnieder. Da sehen sie ein Lichtbild und können das abgleichen. Zudem ist in der Nähe noch ein Auto geparkt und über das Kennzeichen sehen sie dann auch, auf wen das gemeldet ist und können feststellen, bei der Toten handelt es sich um Gitta Schnieder. Allerdings haben die Beamten ein Problem, sie kommen nicht so einfach an die Leiche ran. Fragt man sich jetzt warum, die liegt doch einfach da am Wegesrand. Aber es gibt da einen Hund und der sitzt kläffend neben der Leiche und bewacht die sozusagen. Das hat mir Ermittler Thilo Speich erklärt. Mit ihm habe ich mich vergangenes Jahr am damaligen Leichenfundort getroffen.
Nun wissen Hundebesitzer, dass der eigene Hund auch das Herrchen oder das Frauchen durchaus auch gegen Angreifer beschützen kann. Und dieser Hund war auch dafür bekannt, dass er eben nicht ganz zahm war. Es soll so gewesen sein in der Vergangenheit davor, dass dieser Hund auch Wildtiere angegriffen hat, wenn er nicht an der Leine geführt wurde. Und da war Frau Schnieder eben auch nicht so konsequent, dass sie das Tier immer angeleint hatte. Es muss auch in diesem Fall so gewesen sein. Zumindest ist es so gewesen, als die Jogger dort auf den Leichnam stießen, war der Hund nicht dort. Und als die Einsatzkräfte kamen, saß der Hund neben seinem verstorbenen Frauchen und hat dieses beschützt. Es musste dann erst ein erfahrener Kollege, der auch vorher im Hundeführerdienst war, herbeigezogen werden, sodass man das Tier bändigen konnte. Das war mit Sicherheit eine Besonderheit.
Der Hund wird später nochmal wichtig werden, da kommen wir noch dazu. Und es ist auch sehr schnell klar, Gitta Schnieder ist nicht eines natürlichen Todes gestorben, richtig?
Ja, das stimmt. Es gibt sehr viel Blut am Fundort. Blut, das auch auf einem Polizeifoto der Fundstelle zu sehen ist. Aber es gibt nichts, das irgendwie auf einen Suizid oder einen Unfall hinweist. Deswegen ist Gitta Schnieder offensichtlich Opfer eines Verbrechens geworden. Und das, was auf den ersten Blick schon zu vermuten ist, das wird dann auch später durch die Rechtsmedizin bestätigt. Gitta Schnieder wurde erstochen mit einem Stich in den Hals und ist dann verblutet.
Das heißt, die Polizei fängt dann logischerweise auch gleich an, irgendwie alles abzusperren und Spuren zu sammeln und so weiter.
Ganz genau, so ist es. Es werden Fotos angefertigt und man stellt fest, dass der Körper da offensichtlich noch nicht lange an dieser Stelle lag. Es ist noch keine Leichenstarre eingetreten. Die Beamten suchen dann auch die unmittelbare Umgebung ab mit so Stöcken. Sie finden die erwähnte Handtasche. Die Gegenstände daraus sind auf dem Waldboden zerstreut. Zum Beispiel ein Kalender, Stift, Lutschbonbons, Zettel, Feuerzeug, eine Nagelfeile. So Dinge, die man eben in der Handtasche hat. Gefunden wird auch das Portemonnaie, allerdings ohne Geld. Es sind keine Geldscheine mehr drin. Die wurden offenbar gestohlen.
Okay, also Gitta Schnieder wurde erstochen. Sie war allein mit ihrem Hund im Wald unterwegs und sie hatte wohl auch Geld bei sich, das jetzt nicht mehr da ist, das offenbar gestohlen wurde. Bevor wir jetzt weiter über die Ermittlungen sprechen, vielleicht aber erstmal einen Blick auf das Leben von Gitta Schnieder. Bislang wissen wir, sie war 45 Jahre alt, als sie getötet wurde und sie hatte einen Hund. Wie sah denn das Leben von ihr sonst so aus? Was lässt sich dazu sagen?
Sie ist damals bereits früh pensioniert, mit 45 Jahren schon, aus gesundheitlichen Gründen. Sie hatte einen Dienstunfall und deswegen ein Rückenleiden, wodurch sie nicht mehr arbeiten kann. Sie war Lehrerin an einer Berufsschule und sie hat eine kleine Familie, lebt in einem Haus im Ort Trelde. Das ist auch ein Teil von Buchholz in der Nordheide, circa 4 Kilometer vom Fundort der Leiche entfernt. Und mehr zur Familie und zur Person erzählt uns Ermittler Thilo Speich.
Sie hatte ein chilenisches Adoptivkind zusammen mit ihrem Mann. Und das war eine gut bürgerliche Familie. Die waren vernünftig situiert. Der Mann war im Farbenbereich sehr intensiv unterwegs. Der hat also beruflich was mit Chemie zu tun gehabt. War auch viel beruflich außer Haus. Ihre Aktivitäten waren eingeschränkt aufgrund ihres Rückenleidens. Sie war aber viel mit dem Hund unterwegs und war aber ansonsten eher etwas zurückgezogen und nicht ganz so extrovertiert. Sie hat auch auf ihr Äußeres nicht keinen übergesteuerten Wert gelegt. Sie kann als eher unauffällig beschrieben werden.
Also wenn man so will, in Anführungsstrichen, was man so als normales Leben bezeichnen würde, ne? Und es gab auch niemanden in ihrem Umfeld, der ihr Böses wollte oder mit dem es Ärger gab, da ist nichts dazu bekannt.
Also zumindest wissen wir nichts darüber genau. Es gab da eine Zahlung eines Arbeitspartners des Mannes, die ausstehend war. Der hat dem Mann Geld geschuldet, aber das hatte jetzt nichts direkt mit ihr zu tun. Eine Auffälligkeit gibt es noch. In der Zeit, in der sie verschwunden ist oder bevor sie verschwunden ist, da gab es ein merkwürdiges Geräusch im Haus der Schnieders. Die Herkunft ist bis heute unklar. Ein Pfeifen oder Zischen oder so etwas Technisches, wo man nicht weiß, woher das kam, von welchem Gerät oder so. Das weiß man bis heute nicht und man weiß nicht, ob das überhaupt mit der Tat etwas zu tun hat.
Was lässt sich denn zu den letzten Stunden im Leben von Gitta Schnieder sagen? Was konnte da rekonstruiert werden von den Ermittlern?
Es war der 10. April 1989, das war ein Montag. Da war sie zu Hause, das Kind ist in der Schule, ihr Mann ist nicht da. Aber ein Freund, ein Bekannter der Familie aus Polen, der lebte damals bei den Schnieders, erzählt Ermittler Tilo Speich.
Dieser Bekannte, der hat auch dort kleine häusliche Arbeiten verrichtet. Das Kind war zur Schule und sie ist dann im Laufe des Tages, das ist so gewöhnlich gewesen, auch durchaus mit ihrem Hund nochmal losgefahren zum Spazierengehen, aber hat auch Einkäufe regelmäßig verrichtet. Und an diesem Tag war es so, dass wir nachvollziehen können, dass sie zur Bank gefahren ist, zur Postbank, und hat dort Bargeld abgehoben. Und wir gehen nach heutigen Erkenntnissen davon aus, dass sie dann unmittelbar danach zu diesem Waldstück gefahren ist und dort ausstieg mit ihrem Hund, um spazieren zu gehen.
Und weil wir jetzt schon öfter von diesem Wald gesprochen haben, es gibt ja, ich sag mal, solche und solche Wälder, ne? Irgendwie einerseits sind die natürlich schön zum Erholen und zum Spazierengehen und andererseits so alleine im Wald unterwegs, hat man da nicht auch ein bisschen Angst?
Naja, man muss sagen, es war wohl ein Ritual für sie, dorthin zu gehen mit dem Hund. Der Lohberger Forst ist an dieser Stelle auch nicht besonders dicht. Auf Polizeifotos ist zu sehen, dass da Nadelbäume links und rechts stehen des breiten Wegs. Es gibt viel Lichteinfall. Der Boden ist hell, Sandboden. Und tagsüber ist da wahrscheinlich auch, ist es nicht unheimlich. Also man sagte mir, für einen Waldweg auch relativ viel los in diesem Gebiet. Die Polizei vermutet, dass damals viele Jogger unterwegs waren, Radfahrer, Spaziergänger, genau wie sie. Und deswegen ist nicht davon auszugehen, dass sie irgendwie Angst hatte.
Also eher sowas wie ein Park fast schon genutzt oder wie so ein Naherholungsgebiet. So.
Naherholungsgebiet passt gut, ja.
Ja, so klingt es für mich. Und obwohl sie sich also in dieser Gegend so sicher fühlt und schon so oft da unterwegs war, trifft Gitta Schnieder da mutmaßlich auf ihren Mörder. In welchem zeitlichen Rahmen spielt sich das denn alles ab?
Tagsüber ist sie erstmal ganz normal zu Hause mit dem erwähnten Bekannten. Und gegen 16.45 Uhr fährt sie dann mit Hund im Auto zum Einkaufen. Sie will Geld abheben bei der Postfiliale im Nachbarort Sprötze und anschließend spazieren gehen. Und zwischen dem Geldabheben und der Tat, da liegt laut Ermittlern nicht viel Zeit dazwischen.
Als die Frau Gitta Schnieder das Bargeld abgeholt hat von der Postbank und dann zum Waldstück fuhr, um dort mit ihrem Hund spazieren zu gehen, muss sie relativ zeitnah auch getötet worden sein. Wir haben ein Zeitfenster von grob einer Stunde bis anderthalb Stunden.
Das sagt Ermittler Tilo Speich. Und jetzt kommen wir mal zurück zu den Ermittlungen. Was passiert jetzt? Was ergeben denn die ganzen Zeugenbefragungen und die Obduktion der Leiche?
Zur Obduktion kann man sagen, wie bereits erwähnt, Gitta Schnieder ist verblutet durch Stichverletzungen. Das heißt, die Tatwaffe war wahrscheinlich ein spitzer Gegenstand wie ein Messer. Es gibt Verletzungen am Körper, die darauf hindeuten, dass Gitta Schnieder sich beim Angriff gewehrt hat. Und zu den Zeugenaussagen, naja, da gab es niemanden, der die Tat wirklich beobachtet hat. Es gibt Menschen, die sie gesehen haben, bevor sie zum Wald gefahren ist. Aber jetzt nichts Konkretes, niemand, der genau sagen kann, der und der ist mir da aufgefallen, der und der hat sie getötet.
Okay, also auch der Ehemann oder irgendwie nähere Menschen im Umfeld, im näheren Umkreis der Mitbewohner, auch da gibt es irgendwie gar keine Anhaltspunkte.
Die haben keine Erklärung dafür, warum das geschehen ist. Es fällt Ihnen noch niemand ein, der Gitta nach dem Leben getrachtet haben könnte. Und man muss sich auch mal denken, besonders schlimm muss es natürlich für den Sohn gewesen sein, damals 6 Jahre alt, dass seine Mutter einfach nicht wiederkommt.
Und wir haben ja auch erfahren, dass sie unmittelbar vor diesem Ausflug in den Wald bei der Bank war und Geld abgehoben hat. Das haben die Zeugenbefragungen ergeben, das hast du irgendwie angedeutet?
Genau, es gibt eine Mitarbeiterin der Postfiliale, in der Gitta Schnieder war. Und diese Mitarbeiterin wurde als Zeugin befragt und konnte sich erinnern, dass kurz vor 17 Uhr Gitta Schnieder in der Filiale war, Geld abgehoben hat. Das ist auch das letzte Mal, wo Gitta Schnieder lebend gesehen wurde. Man kann auch noch sagen, dass Gitta Schnieder 400 D-Mark abgehoben hat. Für alle, die später aufgewachsen sind, das entspricht heute etwa 200 Euro.
Also jetzt auch kein unwesentlicher Betrag, würde ich mal sagen. Und besteht nicht die Möglichkeit, dass sie da irgendwie beobachtet wurde, dass jemand die Verfolgung aufgenommen hat?
Das ist natürlich eine Möglichkeit, die besteht. Motiv Raubmord. Aber es gibt keine Aussagen in diese Richtung. Und damals natürlich auch noch keine Überwachungskameras in Banken, die jemanden aufzeichnen könnten. Also das kann man nur vermuten, das weiß man nicht.
Also läuft alles so ein bisschen ins Leere, ne? Es gibt irgendwie nie einen Verdächtigen oder mehrere Verdächtige. Verstehe ich das richtig?
Ja, es gibt da niemanden. Manch einer denkt vielleicht gleich an den Ehemann, den du schon erwähnt hast, oder den Mitbewohner. Die Polizei schließt auch bis heute eine Beziehungstat nicht aus, aber es gibt keinen konkreten Verdacht. Möglich ist zum Beispiel auch, dass Gitta Schnieder ein Zufallsopfer ist, dass gerade sie erwischt wurde, weil sie dort gelaufen ist, ohne dass sie vorher ausgewählt wurde. Vielleicht noch eine kleine Randnotiz. Mehr als ein Jahr nach der Tat schreibt die Nordwestzeitung, verdächtigt wird ein 38-jähriger Informatiker aus Buchholz, der am 2. Oktober 1990 Selbstmord begangen hat. Der Mann kommt damals auch für einen anderen Mord in Frage. Aber dieser Fakt, der ja in der Zeitung hier aufgeworfen wird, diese Vermutung, diese Behauptung, das wird später nirgends wiederholt. Also dieser Zusammenhang zum Fall Schnieder, der erweist sich offenbar nicht.
Über was für einen Zeitraum sprechen wir da? Der Mord ist im April 1989 passiert. Wie lange zieht sich das alles, diese Ermittlungen? Welche Mittel werden da auch ausgeschöpft?
Ja, das dauert alles mehrere Monate, wie man sich vorstellen kann. Die damaligen Möglichkeiten wurden ausgeschöpft, sagt mir die Polizei heute. Es gab eine Absuche, es gab Luftaufnahmen, die rechtsmedizinischen Untersuchungen, Zeugen wurden befragt. Man hat sich im Verwandten- und Bekanntenkreis umgehört. Eben das, was damals möglich war. Aber man kam damit nicht weiter.
Also bleibt das, was genau da im Wald geschehen ist, erstmal ein Rätsel. Es gibt keine Hinweise auf den Mörder von Gitta Schnieder oder zumindest keine, die sich verdichten lassen. Und der Fall bleibt unaufgeklärt. Und so liegt die Akte dann auch bei Polizei und Staatsanwaltschaft viele, viele Jahre bis 2022. Da kommt dann wieder Bewegung in die Sache, David. Warum?
Da werden die Ermittlungen wieder aufgenommen. Die Cold Case-Einheit der Polizei Lüneburg nimmt sich dem Fall nochmal an. Es ist ja ganz üblich, dass Cold Cases nochmal aufgegriffen werden und nach vielen Jahren nochmal untersucht werden. Man fragt sich dann, welche Akten gibt es noch, welche Asservate, können wir da mit neuen Methoden irgendwie rangehen? Und wir haben es ja eingangs schon von Thilo Speich gehört, Mord verjährt nicht, die Angehörigen leiden weiter und deswegen hat man da viele Gründe, nochmal ranzugehen.
Und wir haben einen der beiden Ermittler jetzt schon immer mal gehört, Thilo Speich. Das ist also der leitende Ermittler der Cold Case Einheit in Lüneburg und mit ihm arbeitet Lars Alsnauer an dem Fall. Was sind denn das für Polizisten? Wie hast du die kennengelernt? Wie sind die so drauf? Wie lange machen die den Job schon?
Die sind beide schon lange dabei. Sie sind mir gegenüber offen und freundlich aufgetreten. Natürlich sehr bedacht bei dem, was sie sagen. Das müssen sie, um kein Täterwissen zu verraten. Sie setzen auf neue Hinweise von Zeugen. Deswegen wirken sie auch mit bei der Berichterstattung und wissen, dass so eventuell Zeugen vielleicht aufmerksam werden und sich nochmal melden. Und damit man sich das räumlich ein bisschen vorstellen kann, dieses Cold Case Team, das sitzt da in einem Behördengebäude, in einem gemeinsamen großen Büro und sie sind umgeben von vielen, vielen Akten. Stehen noch ein paar Kisten rum mit Asservaten von verschiedenen Fällen, aber hauptsächlich sieht man Akten in diesem Raum und hauptsächlich vom Görde-Mörderfall. Das ist auch das, womit sie sich hauptsächlich beschäftigen, mit alten Akten, denn viel mehr haben sie ja oft nicht.
So, jetzt sind mehr als 30 Jahre vergangen. Die beiden fangen sozusagen von vorne an. Es ist gefühlt ein riesiger Berg Arbeit. Wie geht man da vor? Wo fängt man an?
Ja, systematisch würde ich sagen, geht man davor, um diesen ganzen Berg zu ordnen und zu strukturieren. Diese ganzen Akten muss man sich nochmal durchlesen. Man hat sie auch alle digitalisiert, was ein sehr, sehr großer Aufwand ist. Man schaut sich an, was wurde damals unternommen, was kann man heute unternehmen mit der neuen Technik. Sie haben auch Unterstützung bekommen von Bachelorstudierenden der Polizeiakademie Niedersachsen. Die durften beim Digitalisieren der Akten helfen, was dann aber auch wirklich wertvoll ist für die Ermittler, wie wir gesagt haben, wenn das im Computer vorliegt und sie die Sachen besser miteinander auch verknüpfen können. Sämtliche Spuren wurden neu untersucht, wie mir Thilo Speich auch im Interview erklärt hat.
Die große zurückliegende Zeitspanne zum Ereigniszeitpunkt, die hilft uns jetzt tatsächlich, auch wenn man es jetzt nicht in erster Linie so im Kopf hat. Aber natürlich haben sich in dieser Zeit polizeiliche Arbeiten weiterentwickelt, also die Kriminalistik hat sich weiterentwickelt und allen voran natürlich auch die Forensik. Ich kann leider nicht ganz genau im Detail darauf eingehen, aus ganz bestimmten Gründen, aber es gibt Anhaltspunkte, die eben genau da angreifen und sagen, dass wenn wir dieses hier nochmal aufrollen, nochmal neu überarbeiten, dass es durchaus Chancen auf einen Erfolg geben könnte. Deswegen haben wir dieses Verfahren auch an uns genommen und sind jetzt gerade in der Neubearbeitung dieses Falls.
Jetzt haben wir gerade gehört, man schaut nach neuen Ansätzen. Konkret bezogen auf den Fall Gitta Schnieder, was sind denn da neue Ansätze? Und wann ist ein Ansatz überhaupt neu und kann verfolgt werden?
Das ist eine gute Frage. Da lassen sich die Ermittler nicht so genau in die Karten schauen, denn das erwähnte Täterwissen dürfen sie ja nicht verraten. Sie sagen nur so viel, dass nach kriminalistischen Analysen und nach dem Aktenstudium eben neue Ansätze vorhanden sind. Ausschlaggebend war da wohl das Gespräch mit den Kollegen vor Ort in der Dienststelle, die dann wohl gesagt haben, da lohnt es sich nochmal ranzugehen. Sie haben eine sogenannte Fallkonferenz veranstaltet, dann wurden neue Ansatzpunkte festgestellt und dann hat man sich eben entschlossen, das nochmal neu zu machen, nochmal neu anzugehen und vor allem den Wald neu abzusuchen. Der Wald, in dem Gitterschnieder gefunden wurde, ein riesiges Gebiet, das dann systematisch abgesucht werden sollte, wie uns Thilo Speich erklärt hat.
Hier haben wir festgestellt, dass zwar damals Absuchen stattgefunden haben, aber nicht in den Bereichen, die wir heute definieren würden und auch nicht mit der Methodik, die wir heute als Möglichkeit zur Verfügung haben. Denn damals hat man zwar händisch abgesucht mit Suchstangen, dass es aber durchaus auch Bewuchs dort gibt, Hohn. Und wir haben uns dann dazu entschieden, in Konsequenz, dass wir den Bereich freiräumen und dann auch Technik einsetzen. Das Niedersächsische Landesamt für Denkmalpflege, also die Bezirksarchäologie, hat uns dahingehend dann beraten und unterstützt. Wir haben eben dann im Rahmen dieser Überprüfung festgestellt, dass es durchaus möglich ist, auch in Abstimmung mit der Rechtsmedizin und der operativen Fallanalyse, dass sich der Täter dieses Tatwerkzeuges vor Ort oder in unmittelbarer Nähe entledigt haben dürfte.
Okay, lass uns das nochmal kurz auseinandernehmen. Das heißt, die Beamten haben heute einen anderen Bereich im Wald definiert, der für die Tatabläufe in Betracht kommen könnte. Und sie denken, dass da in diesem Gebiet auch die Tatwaffe liegen könnte. Woraus ergibt sich denn dieses neue Gebiet jetzt auf einmal?
Naja, es ist ja kein völlig neuer Bereich, es ist ein größerer Bereich. Man muss sich das so vorstellen, man hat damals nur den kleinen Bereich um den Fundort außenrum abgesucht, hat aber nicht überlegt, wo könnte der Täter entlang gegangen sein. Man hatte ja auch die Stelle, wo die Tasche gefunden wurde. Das ist so ein bisschen auf dem Hügel, seitlich des Weges, da geht's bergauf. Da kann Gitta Schnieder übrigens gar nicht gewesen sein mit ihrem Rückenleiden. Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Deswegen geht man davon aus, dass der Täter da lang gegangen ist und sich dann der Tasche entledigt hat. Und da hat man jetzt gesagt, wollen wir genauer schauen, in diese Richtung, auch links und rechts des Weges. Und ist dann so auf ein Gebiet gekommen, das ungefähr 8,5 Hektar groß ist. Das entspricht circa 12 Fußballfeldern. Diesen Bereich hat man dann in kleinere Bereiche eingeteilt, in sogenannte Quadranten, die dann abgesucht werden sollten mit sogenannten Sondengängern, also Geräte, die auf Metall anschlagen. Und man wollte natürlich Gegenstände finden, die irgendetwas mit dem Fall zu tun haben. Natürlich muss man sich nun jetzt auch vorstellen, nach mehr als 30 Jahren sieht das Gebiet anders aus. Es ist mehr bewachsen, es gibt viel Unterholz und das musste erstmal beräumt werden, dass die Sondengänger da rübergehen können mit ihren Geräten. Mussten also vorher erstmal andere kommen, die den Wald da freimachen und Büsche rausnehmen und Baumstämme und was da so alles rumfliegt.
Also jede Menge Arbeit schon im Vorfeld, bevor es eigentlich mal richtig losgeht sozusagen. Der Ermittler Thilo Speich hat gerade auch den Bezirksarchäologen erwähnt, den Sie zu Rate gezogen haben. Das heißt also, das war jetzt nicht nur an Räumungsaktionen, sage ich mal, sehr aufwendig, sondern auch was die Personenzahl angeht, die da mitgesucht haben, richtig?
Ja, genau. Zum einen hat man sich eben Unterstützung aus der Wissenschaft gesucht, die Bezirksarchäologen, und die wiederum haben dann Leute zusammengetrommelt, die bei der Suche helfen können, die sich ein bisschen auskennen mit diesen Sonden. Das waren dann insgesamt bis zu 50 Personen, die daran beteiligt waren, vom Technischen Hilfswerk, von der Archäologie und diese freiwilligen Sondengänger. Ich habe auch mit dem leitenden Archäologen gesprochen, der beteiligt war. Und er hat mir erzählt, dass er sowas bis dahin nicht erlebt hat. Man hat zwar der Polizei schon bei anderen kleinen Sachen geholfen, mal vielleicht einen Garten oder so, aber in dieser Dimension war das was Neues, hat mir Mario Palo erzählt. Er ist der Leiter des Regionalreferats Lüneburg im Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege.
Also die anderen Prospektionen, die wir für die Polizei gemacht haben, das waren eher relativ kleine Absuchen, mal ein Grundstück oder ähnliches. In diesem Fall war es natürlich enorm. Wir kamen dann auf eine Quadrantenzahl von 108 Quadranten, jeweils mit 20 mal 40 Metern. Das heißt, wir sprechen über 86.000 Quadratmeter, also 8,5 Hektar. Das entspricht so ungefähr 12 Fußballfeldern, würde ich sagen. Also ist schon eine enorme Dimension. Und wir müssen halt bedenken, diese Quadranten wurden nicht nur einmal abgelaufen, sondern zweimal. Einmal immer in Nord-Süd-Richtung und einmal in Ost-West-Richtung. Einfach um individuelle Fehler zu vermeiden.
Da haben wir es nochmal gehört. Das ist also ein riesiges Gebiet, was da doppelt abgesucht wurde von den Menschen, die da an der Suche beteiligt waren. Und vielleicht das noch kurz zur Erklärung. Prospektion heißt also Absuche eines bestimmten vorher festgelegten Gebietes, ne?
Genau, in dem Fall sind das die sogenannten Sondengänger, die mit ihren Geräten im Hand, so ähnlich wie ein Handrasenmäher, umhergehen und das Gerät über den Boden schwenken und über ihre Kopfhörer dann hören, schlägt das Gerät irgendwo an, liegt da etwas verborgen,
Von welchem Zeitraum reden wir denn hier? Wann genau hat das alles stattgefunden und wie lange hatten diese Einsatzkräfte und die Freiwilligen dann Zeit, dieses Gebiet abzusuchen?
Das Ganze war im Frühjahr 2023 und hat mehrere Tage gedauert. Es waren jetzt nicht alle Beteiligten an allen Tagen da, aber für die Leitenden hat sich das schon über eine gute Woche hingestreckt. Es ist ja auch ein großes Gebiet, wie wir gehört haben. Das musste lange abgesperrt werden, auch in Abstimmung mit dem Forst und mit allen zuständigen Behörden. Es ist eine erhebliche Organisation für so viele Menschen da im Wald, die Infrastruktur auch bereitzustellen, Toiletten, Verpflegung, das gehört alles dazu und ist ja keine alltägliche Polizeiarbeit, so ein Veranstaltungsmanagement.
Du hattest ja auch erwähnt, bei der Suche waren einige Freiwillige dabei, das haben wir schon gehört, und was ihre Motivation war, das hat dir Archäologe Mario Palo auch im Interview erzählt.
In diesem Fall war es natürlich was ganz Besonderes, weil es ist nicht einfach nur dieses, man möchte jetzt sagen, stupide, wir suchen nach Archäologie, sondern es war jetzt ja eine konkrete gesellschaftliche Problematik, die da bearbeitet werden sollte. Also ein ganz konkreter Fall. Und naja, es ist natürlich schon was Besonderes, wenn man dann die Chance hat, in einem Mordfall, der 30 Jahre zurückliegt, mitwirken zu können und vielleicht zur Lösung dieses alten Mordfalles mitzuwirken. Und einige oder viele der Sondengänger, die stammen auch aus der Region, aus dem Landkreis Winsen-Luhe, die kennen diesen Mordfall von damals ja auch teilweise noch. Das war dann auch wieder für einige der Sondengänger eine besondere Motivation.
Ist ja nochmal ein ganz anderer Bezug, wenn man auch aus der Gegend kommt und davon gehört hat. Ne? Das kann man schon nachvollziehen. Und David, du warst selbst auch vor Ort. Das ist schon durchgeklungen. Du warst nicht bei der Suche direkt mit dabei. Das war verboten, aber dann kurz danach. Was ist das denn heute für eine Gegend? Und du hast auch schon erzählt, das ist jetzt natürlich ein bisschen verändert. Was genau hat sich so verändert? Wie hast du das erlebt?
Es ist weiterhin ein Naherholungsgebiet. In der Nähe ist auch ein Parkplatz, so eine Art Wanderparkplatz, wo ich auch viele Leute gesehen habe, die ihr Auto da geparkt haben und ihren Hunden dann spazieren gegangen sind. Wahrscheinlich war das damals ganz ähnlich. So viele Spaziergänger und Fahrradfahrer habe ich da jetzt gar nicht gesehen. Das war damals, nach Aussage der Polizei, da war damals ein bisschen mehr los. Zu erwähnen ist noch die sogenannte Drei-Männer-Kiefer. Die steht an dem erwähnten Parkplatz an der Kreisstraße. Und die ist in der Region auch relativ bekannt. Das ist so eine Kiefer, da gehen vom Boden drei Stämme aus. Und sie gilt als sogenannter Schicksalsbaum, weil sich da wohl mehrere Menschen das Leben genommen haben sollen. Und deswegen ist das den Leuten da auch noch im Gedächtnis. Und auch dieser Fall, wenn man in dem Ort sich umhört, dann wissen die meisten, zumindest die Älteren sofort, wovon die Rede ist. Und dann stehen auch noch Plakate, zumindest als ich dort war, stand auch ein großes Plakat in der Nähe dieser Drei-Männer-Kiefer, wo ein Foto abgebildet ist von Gitta Schnieder mit ihrem Kind und ihrem Hund. Das Gesicht des Kindes ist unkenntlich gemacht. Und nebendran steht in großer Schrift, wer hat mich getötet?
Und was bei dieser aufwendigen Suche im vergangenen Jahr dann gefunden wurde, dazu kommen wir gleich. Aber es ist nicht das Einzige, was die Ermittler unternehmen, um noch neue Hinweise zu bekommen, um den Mord an Gitta Schnieder doch noch aufzuklären. Was unternehmen die Ermittler noch, David?
Sie fragen beim Landeskriminalamt nach und bitten dort um Unterstützung. Sie wollen ein sogenanntes Täterprofil erstellen lassen, das dann die Spezialisten auch erstellen. Das heißt, ein Bild, wie der Täter sich verhalten haben könnte, was für eine Persönlichkeit der Täter überhaupt sein könnte. Und genaueres dazu erklärt uns Thilo Speich.
Das Täterprofil wurde von der operativen Fallanalyse dahingehend ausgerichtet, als dass es sich um einen jungen Täter, vielleicht bis Mitte 20, gehandelt haben könnte. Dieser Täter dürfte Ankerpunkte in diesem dortigen Bereich haben. Das bedeutet, er hat spezielle Bezüge, wohnt zum Beispiel dort, hat eine Arbeitsstätte oder sucht diese Örtlichkeit regelmäßig auf. Und man geht von einem Machtgefälle aus. Also es könnte sein, Frau Gitta Schnieder ist im Umgang mit jüngeren Menschen ja auch erfahren gewesen als Lehrerin, dass sie sich vielleicht auch von einem jüngeren Täter hat nicht sofort beeindrucken lassen, sodass es eben dann zu dieser Gewalteskalation kam. Das ist in groben Zügen das Bild, was von der operativen Fallanalyse konstruiert wurde.
Das würde ich noch mal kurz zusammenfassen. Das ist also ein jüngerer Typ, von dem man da ausgeht. Vermutlich kommt er aus der Gegend oder kennt sich zumindest dort aus. Und seine Tat könnte so eine Art Überreaktion gewesen sein, weil Gitta Schnieder ihn vielleicht nicht ganz ernst genommen haben könnte. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, das ist so eine Hypothese, eine Vermutung, eine Annahme. Die Ermittler vermuten auch, dass der Täter vielleicht nicht zum ersten Mal straffällig geworden ist, dass er wenig stressresistent ist, dass er damit nicht umgehen konnte, im Gegensatz zu Gitta Schnieder, die ja mit jungen Leuten zu tun hatte in ihrem Beruf, dass er da vielleicht nicht mit ihrer Reaktion umgehen konnte. Sie vermuten, dass der Mord sein erstes Kapitalverbrechen ist, Die Ansätze zum Motiv gehen aber in alle Richtungen, betont die Polizei immer wieder. Es kommt die erwähnte Beziehungstat auch in Betracht, also dass Täter und Opfer sich kannten. Es könnte auch ein Zufall gewesen sein oder eben der Raub, weil der Täter an Geld kommen wollte.
Okay, das Einzige, was also mehr oder weniger ausgeschlossen werden kann, ist ein Sexualverbrechen.
Genau, dafür gibt es keine Hinweise, keine Spuren. Das ist keine Richtung, in die die Ermittler ermitteln.
Jetzt sind ja 35 Jahre vergangen und da kann man ja vielleicht auch die Frage mal stellen, gehen die Ermittler eigentlich davon aus, dass der Täter noch lebt?
Die Ermittler gehen davon aus, ja. Der Mann war damals ein junger Mann, so wie es die operative Fallanalyse annimmt. Vielleicht so um die 20, dann wäre der Mann heute 55 Jahre, mittleres Alter. Es könnte also noch gut sein, dass er lebt, aber eine Gewissheit dafür gibt es natürlich nicht.
Das Team um Thilo Speich und Lars Alsnauer, das geht noch einen weiteren Weg, um neue Hinweise zu bekommen, wenn man so will. Sie gehen nämlich ins Fernsehen.
Ja, in die berühmte Sendung Aktenzeichen XY ungelöst vom ZDF. Da werden nochmal mit Schauspielern die Geschehnisse nachgestellt, wie der Mord abgelaufen sein könnte auch. Man sieht tatsächlich, wie ein Mann mit einem Messer auf diesem Waldweg Gitta Schnieder entgegenkommt und es zu einem Handgemenge kommt. Aber das ist natürlich auch nur eine Vermutung. So will man natürlich die Zuschauer auch aufrütteln und mögliche Hinweisgeber. Und in der Sendung gibt es wie üblich dann auch einen Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit.
Wir richten uns an Zuschauerinnen und Zuschauer, die eventuell dieses Profil in einer möglichen Person wiedererkannt haben könnten. Darüber hinaus richten wir uns an Personen, die Kontakt zu Gitta Schnieder hatten, beruflich oder privater Natur, und die sich eventuell heute bei der Polizei melden. Und wir richten einen Appell an mögliche Mitwisser. Bitte geben Sie sich zu erkennen. Bitte teilen Sie Ihr Wissen mit, damit wir 34 Jahre nach der Tat dieses schreckliche Delikt aufklären können.
Das war Ermittler Lars Alsnauer. Den haben wir vorhin schon mal erwähnt. Jetzt haben wir ihn auch mal gehört. Noch einmal kurz zur Einordnung. Wie gesagt, die Sendung lief im vergangenen Jahr, kurz nach der Suche im Wald. Inzwischen sind also 35 Jahre vergangen. Und da kann man sich ja auch fragen, woran soll man sich nach 35 Jahren eigentlich noch erinnern? Das ist ja so eine lange Zeit. Welchen Sinn hat das Ganze? Den hat es aber durchaus. Das hat Thilo Speich dir auch im Interview verraten.
Cold Case Delikte liegen in der Natur der Sache weit zurück. So entsprechend ist auch das Wissen der Zeugen lange im Kopf. Viele Zeugen sind der Auffassung, dass es sich nicht lohnt oder nicht wichtig ist, ihr kleines Wissen vielleicht auch der Polizei mitzuteilen. Sie halten das vielleicht auch für nicht so wichtig oder überflüssig. Wir wollen durch diese massive Öffentlichkeitsfahndung eben auch diese Leute dazu motivieren, sich mit der Polizei sehr niedrigschwellig in Verbindung zu setzen, damit wir eben kleinstmögliche Puzzleteile zu einem großen ganzen Bild zusammensetzen können.
Und haben die Ermittler jetzt ein paar neue Puzzleteile gewinnen können?
Ja, das konnten sie. Laut Thilo Speich sind etwa 50 Hinweise eingegangen nach der Ausstrahlung. Aber davon ist natürlich nicht alles relevant. Ungefähr ein einstelliger Bereich ist wirklich interessant und bietet neue Ansätze. Es sind dann Hinweise, die sich mit Orten oder Personen irgendwie beschäftigen.
Kommen wir zurück zum Wald und der umfangreichen Suche, die dort stattgefunden hat. Wir erinnern uns, mit dem Technischen Hilfswerk zusammen mit Archäologen und freiwilligen Helfern im Frühjahr 2023. Was ist denn jetzt dabei herausgekommen? Was wurde da alles gefunden?
Da wurde eine ganze Menge gefunden. Wenn man so einen Wald durchsucht, kann man sich vorstellen, dass da doch einiges rumliegt. Es waren insgesamt mehr als 100 Gegenstände, die gefunden wurden von den Sondengängern. Aber nicht alles hat mit dem Fall zu tun, wenn wir jetzt hören, dass da alte Münzen dabei waren, sogar eine Phosphorgranate. Deswegen mussten die Sucharbeiten auch zwischenzeitlich unterbrochen werden. Da musste der Kampfmittelbeseitigungsdienst kommen und diese Phosphorgranate wegbringen oder entschärfen. Das hatte mit dem Fall wohl weniger zu tun, aber es gab auch Dinge, die mit dem Fall zu tun haben könnten, nämlich Messer.
Und wir erinnern uns, die Obduktion hat ja ergeben, oder schon die erste Untersuchung hat eigentlich den Verdacht nahegelegt, dass Gitta Schnieder erstochen wurde. Also könnte man das ja durchaus als erfolgreiche Suche bezeichnen. Was passiert dann in der Folge mit den ganzen Sachen?
Das wird erstmal gesammelt und gesichert und Stück für Stück untersucht. Und das ist gar nicht so einfach, hat mir Thilo Speich gesagt.
Wir müssen diese Spuren grundsätzlich alle erfassen. Die werden DNA-sicher verpackt, dann werden die aufbereitet, dann werden die einer Spurenkonferenz zugeführt, damit nach Priorität eine Abarbeitung erfolgen kann. Denn alle Spuren auf einmal würde ein wissenschaftliches Institut komplett lahmlegen. Das wollen wir natürlich nicht. Und danach ist es wichtig, dass wir hier auch das Asservatensystem hier anwenden, damit wir keine Asservate aus dem Blick verlieren, damit wir auch zu kleinst molekulargenetischen Spuren die Übersicht behalten.
Also wir haben schon gehört, das ist alles sehr, sehr kleinteilig und da wird ganz akribisch gearbeitet nach System. Du hast die Beamten für deine Recherchen und Interviews auch an die Einsatzorte begleitet, das hast du schon gesagt, und du warst auch mit ihnen in der Polizeidirektion Lüneburg in dieser Cold Case Abteilung ganz nah dran. Wie war das denn für dich? Das sieht man ja jetzt auch nicht alle Tage so als Zivilperson.
Das stimmt. Von dem Büro habe ich ja schon gesprochen, aber interessant war noch die Asservatenkammer ganz unten im Keller dieses Behördengebäudes. Da haben uns die Ermittler dann mit hingenommen, um uns das einfach mal zu zeigen. Man geht da durch lange, dunkle Korridore, durch viele Türen durch und kommt dann ganz am Ende des Ganges an einen Raum, der auch mit einer festen Metalltür verschlossen ist. Und dahinter befindet sich dann der Schatz der Cold Case Einheit, die Asservate in verschiedenen Kisten. Da sind die Spuren dann gesichert in Beuteln, alles ganz kleinteilig und penibel beschriftet. Und es ist wichtig, einfach wichtig, alles aufzuheben und zu sichern, hat uns Thilo Speich erzählt.
Die Spuren zu Cold Case Verfahren, die sind natürlich elementar. Und man muss sich auch immer vorstellen, dass diese Spuren auch durch die Zeit gegangen sind. Das bedeutet Degeneration dieser Spuren, gerade biologische Spuren. Aber auch Kleidung, also Textile und Fasernspuren sind schon sehr alt. Und hier werden sie sehr trocken und kühl gelagert, sodass wir möglichst diesen Alterungsprozess minimieren, wenn nicht gar stoppen können. Die Polizei entwickelt sich zwar immer weiter und wir haben heute die modernsten und besten forensischen Methoden. Aber das heißt natürlich nicht, dass das Schluss ist. Denn genauso wenig, wie man sich vor 40 Jahren vorstellen konnte, dass wir heute molekulargenetische Untersuchungen praktizieren, können wir natürlich auch nicht absehen, wo sich Forensik noch weiterhin entwickelt. Deswegen ist es wichtig, diese Spuren auch entsprechend bestmöglich zu konservieren.
Das hat mir Thilo Speich erzählt, als wir da unten in diesem Keller standen. Und wenn man das zum ersten Mal sieht, ist es gar nicht so spektakulär. Einfach ein Kellerraum mit Plastikkisten.
Ich finde, das klingt wie im Film, ehrlich gesagt.
Ja, was noch besonders war, da darf nicht jeder rein. Aber wir durften rein, aber auch nur, weil wir vorher eine DNA-Probe abgegeben haben. Denn es könnte etwas verunreinigt sein und dann will man das später feststellen können. Und deswegen, das war für uns etwas überraschend in dem Moment, wurden wir gebeten, eine DNA-Probe abzugeben.
Das heißt, du bist jetzt gelistet bei der Polizei Lüneburg?
Vorübergehend, ja.
Dass du da unten im Keller in der Asservatenkammer mit Thilo Speich unterwegs warst, das ist auch im vergangenen Jahr passiert. Da kann man also inzwischen auch denken, da hat sich bestimmt was getan in der Zwischenzeit. Deswegen jetzt die alles entscheidende Frage, mehr oder weniger, was kam denn jetzt dabei raus? Gibt es schon Ergebnisse, die wir hier vermelden können?
Also es gibt keinen großen Durchbruch, dass wir jetzt sagen können, der und der war der Mörder, das nicht. Die Ermittler lassen natürlich auch nicht alles jetzt an die Öffentlichkeit, wie weit sie schon sind mit ihren Dingen. Aber sie sind da noch dran.
Ermittler Thilo Speich hat vorhin ja auch schon mal gesagt, sie sind für jeden Hinweis dankbar, möge er auch noch so kleinteilig sein. Dennoch nochmal die Frage, nach mehr als 30 Jahren besteht trotzdem noch die Hoffnung, dass sich noch was bewegt in diesem Fall?
Ja, die Hoffnung besteht, sonst würden sie die Arbeit ja wahrscheinlich auch gar nicht machen. Es geht einfach um dieses Zusammenspiel zwischen neuen Ermittlungsmethoden, dem neuen Suchgebiet, den neuen Hinweisen, die eingehen und die hoffentlich etwas erbringen. Denn nicht nur die Technik verändert sich und entwickelt sich, sondern auch was anderes, wie Thilo Speich sagt.
Menschliche Beziehungen untereinander, aber auch das Selbstverständnis ändert sich eben mit der Zeit. Das ist bei uns allen so. Wir haben natürlich auch die Hoffnung, dass zum Beispiel, wenn Alibi gegeben worden ist für eine bestimmte Person in der Vergangenheit, dass wenn sich dort Beziehungen ändern, sich diese Alibi-Geber, die Zeugen vielleicht nochmal dieser Sache bewusst werden und sich dann doch nochmal an die Polizei wenden. Aber wir sprechen hier jetzt auch eben heute ganz bewusst auch jene Zeugen an, die immer schon das Gefühl hatten, das ist vielleicht unwichtig, was ich dazu sagen kann. Aber wir ermutigen diese Personen ganz besonders, sich heute nochmal an die Polizei zu wenden.
Also jeder, der meint, irgendwie was beitragen zu können, der soll sich ermutigt fühlen, sich zu melden. Und wenn es dann eben doch nicht relevant sein sollte, sortieren das die Ermittler dann schon aus. Was hat sich denn seitdem noch getan, seit diesem Jahr, dass du da bei der Polizei warst?
Ja, also die Ermittlungen laufen noch. Wie gesagt, es werden einzelne Ansätze überprüft. Nicht alles ist für die Öffentlichkeit bestimmt, habe ich auch schon gesagt. Im Frühjahr 2024, vor ein paar Monaten, gab es dann Medienberichte, dass auch eine Hundespur weiterverfolgt wird. Wir erinnern uns, der Hund von Gitta Schnieder hat sein Frauchen verteidigt vor Ort. Also ist vielleicht davon auszugehen, dass auch der Hund mit dem Täter irgendwie Kontakt hatte. Deswegen stellt sich die Frage, ob jemand im Zeitraum April 1989, also zum Zeitraum des Mordes, mit einem Hundebiss irgendwo zum Arzt gegangen ist und sich das hat behandeln lassen.
Also auch hier wieder alles sehr umfangreich, sehr kleinteilig. Und dann gibt es ja noch die Technik, die hat in 35 Jahren riesige Sprünge gemacht, riesige Fortschritte gemacht. Man kann heute viel mehr rausfinden, viel mehr analysieren. Und trotzdem bleibt mir immer noch die Frage im Kopf hängen, wieso ist es so verdammt schwierig, diesen Fall zu lösen?
Ja, weil man so viele kleine Puzzleteile hat und die irgendwie zusammensetzen muss und dann versuchen muss, den Weg zu finden. Wir haben ja schon gehört, dass da viel Bürokratie dabei ist, auch Datenschutz spielt eine Rolle. Es gibt einfach keine unmittelbaren Zeugen, außer dem Hund. Es gibt auch keine Fingerabdruckspuren oder so irgendetwas von jemandem, der vielleicht vorher polizeibekannt war. Also das ist einfach nicht so einfach.
Okay, also es gibt ganz viele Ansätze, es gibt ganz viele Spuren, es gibt ganz viel, was da noch getan werden muss. Kannst du das nochmal vielleicht zusammenfassen? Was liegt jetzt noch vor den Ermittlern? Welcher Weg muss noch gegangen werden?
Ja, also das muss alles nacheinander abgearbeitet werden, wie es Herr Speicher auch schon gesagt hat. Man kann die Institute nicht überlasten. Man muss sich alles auch einzeln nochmal anschauen. Das dauert seine Zeit. Man muss hoffen, dass noch weitere Hinweise eingehen. Man muss die Hinweise überprüfen. Es gibt auch diese Plakate, die erstmal hängen geblieben sind von Gitta Schnieder mit dem Foto und der Schrift "Wer hat mich getötet?". Es gibt auf der Internetseite weiter den Zeugenaufruf. Und es bleibt auch einfach eine Hoffnung natürlich der Ermittler, dass der Fall auch irgendwann gelöst wird.
Vielen Dank, lieber David, dass du mit uns heute über deine Recherchen gesprochen hast. Es besteht also, wie du schon sagst, noch die Hoffnung, dass der Mordfall Gitta Schnieder gelöst werden kann. Und wenn das so ist, dann hören wir uns sicher nochmal wieder, ne?
Ganz bestimmt.
Ich danke dir.
Gerne.
Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die Ermittler im Cold Case Gitta Schnieder auch bei der Arbeit sehen möchten, dann empfehlen wir Ihnen, sich den Beitrag von David Kopp in der ARD-Mediathek anzusehen. Ein Link dorthin finden Sie in unseren Shownotes. Und dort finden Sie auch den Link zum Zeugenaufruf der Polizei Lüneburg zum Fall Gitta Schnieder. An der Stelle möchten wir Ihnen auch noch einen weiteren True Crime Podcast von unseren Kollegen von NDR Kultur ans Herz legen. In dem verlassen die Hosts ihre übliche Position als Betrachter von außen und werden selbst zu Ermittlern. Es geht um ein spektakuläres Kunstverbrechen. Ende der 1980er Jahre wird in Berlin das Gemälde Portrait of Francis Bacon gestohlen. Es ist sehr wertvoll und bedeutend für die Kunstwelt und dementsprechend schmerzhaft ist der Verlust. Bis heute ist dieser Fall ungelöst und das Bild verschwunden. Es gibt aber eine heiße Spur. Der gehen die Hosts Torben Steenbuck und Leonore Lötsch zusammen mit dem LKA Berlin und einer britischen Kuratorin nach. Und plötzlich könnte dieser Cold Case wieder heiß werden. Ob Sie das Gemälde finden, das können Sie sich in der neuen Staffel Kunstverbrechen – True Crime meets Kultur von NDR Kultur anhören. Zu finden sind die Folgen in der ARD Audiothek. Auch das haben wir in unseren Shownotes verlinkt. Und in unserer nächsten Podcast-Folge von ARD Crime Time geht es um eine Mordserie, die uns zurück in die DDR-Zeit führt. Genauer nach Neubrandenburg, heute Mecklenburg-Vorpommern. Dort werden von Anfang bis Mitte der 1980er Jahre mehrere Jungen und ein junger Erwachsener brutal ermordet. Die Suche nach dem Täter gestaltet sich schwierig. Zunächst wird ein Unschuldiger festgenommen und das Morden geht weiter, bis ein Soldat in den Fokus rückt und schließlich gesteht. In der Wohnung des Mannes finden die Ermittler ein Tagebuch, in dem er seine Taten kleinteilig aufgeschrieben hat und noch weitere grausame Pläne skizziert hat. Die neue Folge ARD Crime Time finden Sie ab dem 7. September in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Bleibt mir noch, mich für Ihre Aufmerksamkeit und fürs Zuhören zu bedanken. Danke auch an meine Kollegen Mathis Kiesig für die Redaktion und Ingo Naumann für die Produktion. Mein Name ist Anne Eichhorn und sollten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, noch Anmerkungen, Fragen oder Anregungen haben oder wenn Sie etwas an unserer heutigen Folge besonders bewegt hat, dann schreiben Sie uns gern an crimetime@mdr.de. Vielen Dank und auf Wiederhören.
Das war ARD Crime Time. Produziert vom Mitteldeutschen Rundfunk.